You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Wir machen weiter. Dr. Alice Freiberg.
Matthias hat ja schon auf einige der weitreichenden Folgen des Klimawandels ist ja schon eingegangen, zum Beispiel auf die Überschwemmungen, die in letzter Zeit auch aufgetreten sind. Der Klimawandel hat auch einen großen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen und die Weltgesundheitsorganisation hat den Klimawandel als die größte gesundheitliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Und ich würde gerne in meinem Vortrag zunächst darauf hinweisen, welche gesundheitlichen Folgen sich durch den Klimawandel ergeben und auch, das ist so die Conclusio eigentlich, darauf hin lenken, dass der Klimawandel gesundheitliche Ungleichheiten, die in der Bevölkerung eh schon bestehen, noch verstärken kann. Zunächst würde ich gerne ein paar Beispiele nennen, welche gesundheitlichen Folgen durch den Klimawandel sich ergeben. Also ganz eindrücklich, auch hier in Dresden erlebbar ist ja, das wurde ja auch schon angesprochen, dass die Intensität und auch die Dauer sozusagen von Hitzeperioden zunimmt, vor allem in den Sommermonaten. Und das macht den Menschen gesundheitlich zu schaffen. Zum einen kommt es zu akuten gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie ganz klassisch, das kennt man aus dem Erste-Hilfe-Lehrgang, zu Sonnenstichen oder Hitzeerschöpfung, aber auch bereits bestehende Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder der Atemwege können sich durch Hitze verstärken und im schlimmsten Fall drohen tatsächlich gar hitzebedingte Todesfälle. Im Jahr 2022 gab es in Deutschland 4.500 hitzebedingte Todesfälle und wie auch die Hitzeperioden zunimmt, so nimmt auch sozusagen die Anzahl von Hitzetoten zu. Und das korreliert auch sozusagen diese Anzahl mit den sozusagen Rekordsommern, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten. Außerdem, also ich nenne wirklich nur einige Beispiele, weil das ist sehr umfassend, die gesundheitlichen Folgen. Durch den Temperaturanstieg, der sich mit dem Klimawandel ergibt und auch durch den gestiegenen Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre, kommt es zu einer erhöhten Pollenbelastung, die wiederum das Allergierisiko steigern. Durch Extremwetterereignisse, durch Naturkatastrophen können Menschen sich verletzen, es können Unfälle entstehen. Und ein Beispiel möchte ich noch aufgreifen. Durch den Temperaturanstieg vermehren sich auch Mücken, die Krankheiten übertragen. Die steigern dann sozusagen die Auftretenshäufigkeit von zum Beispiel Malaria und dem Denguefieber. Das Denguefieber, also ich habe so eine ganz aktuelle Zahl des Robert-Koch-Instituts mitgebracht. In Deutschland wurden in diesem Jahr bis zum April 2024 600 Denguefälle gemeldet. Klingt erstmal viel. Man muss sagen, bisher alle Fälle haben sich angesteckt auf Reisen in Asien und in Süd- und Mittelamerika. Es gilt aber nicht als unwahrscheinlich, dass es auch bald in Deutschland zu Ansteckungen kommt, weil Überträger wie die Tigermücke mittlerweile auch hier in Europa heimisch werden. Bevor ich nun darauf eingehe, wie der Klimawandel gesundheitliche Ungleichheiten verstärkt, möchte ich überhaupt erstmal erklären, wie gesundheitliche Ungleichheiten in der Bevölkerung auftreten können. Also die Gesundheit des Menschen kann durch sehr viele Faktoren beeinflusst werden. Auch durch unser soziales Leben, individuell wie auch in der Gesellschaft. Dafür gibt es ein Konzept, das nennt sich Determinanten der Gesundheit. Das wurde in den 1990er Jahren von zwei WissenschaftlerInnen konzipiert und das hat bis heute sozusagen Einzug gehalten in allen Gesundheitswissenschaften. Und das stellt halt auch heraus, dass unser soziales Umfeld einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Und ich möchte heute auf einen Faktor eingehen, nämlich den sozioökonomischen Status oder Sozialstatus eines Menschen. Der setzt sich zusammen aus dem Einkommen eines Menschen, der beruflichen Stellung und aus dem Bildungsstand. Und dieser sozioökonomische Status hat einen Einfluss auf die Gesundheit. 20% der Bevölkerung haben einen niedrigen sozioökonomischen Status und es gibt eine Zahl des Statistischen Bundesamtes, die besagt, dass 2022 21% der Bevölkerung von Armut und auch von sozialer Ausgrenzung bedroht waren. Und diesen Zusammenhang zwischen sozialökonomischen Status und, also, oder besser gesagt, Armut und Gesundheit, der ist sowohl für Deutschland als auch international nachgewiesen. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Ich würde gerne mal zwei einfach herauspicken. Also zum einen leben Menschen mit einem niedrigeren sozialökonomischen Status häufig in schlechteren Wohnverhältnissen und in Umgebungen, die von höheren Umweltbelastungen wie Lärm oder Luftverschmutzung bedroht sind. Und die, also jetzt mal ganz heruntergebrochen, Lebensmittel sind teurer gesunde Lebensmittel als zum Beispiel verarbeitete und kalorienreiche Lebensmittel. Und dadurch kann es auch zu einer Mangelernährung kommen. Genau, und jetzt habe ich sozusagen aufgezeigt, dass unser Sozialstatus einen Einfluss auf die Gesundheit hat und die Ungleichheit auch in der Gesundheit in der Bevölkerung verstärkt. Und zusätzlich kann der Klimawandel dieses Phänomen noch einmal verstärken. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, häufiger in Umgebungen leben, die sowohl von Umweltbelastungsfaktoren betroffen sind, aber auch von Klimafolgen, wie zum Beispiel der Hitze. Und ich würde das gerne mal an dem Beispiel Hitze und den Einfluss auf die Gesundheit noch mal ein bisschen aufdröseln. Das habe ich ja bereits eingangs genannt, dass Hitze auch in Deutschland eine große Rolle spielt. Und hier gibt es in der Bevölkerung vulnerable Gruppen. Das können zum Beispiel ältere Leute sein, Babys und Kleinkinder, Schwangere, auch Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. Und das können auch Menschen sein, die entweder sozial isoliert leben, die in Stadtteilen wohnen, die sehr bebaut sind oder betoniert, und Menschen, die draußen arbeiten. Und hier ist es so, dass sich auch durch, also es gibt, ich will zwei Studien zitieren, einmal eine Studie des sogenannten sozioökonomischen Panels, die herausgefunden hat, dass Menschen aus Haushalten mit einem geringen Einkommen häufiger von unter anderem Hitze belastet sind. Und dann gibt es eine Studie aus Dresden aus dem Jahr 2021, die hat zwei Stadtteile verglichen. An der Publikation war nicht zu entnehmen, welche Stadtteile das waren. Es gab zwei Stadtteile und in einem Stadtteil waren die Menschen sozial benachteiligt, dass die zum einen von Hitze deutlich mehr belastet waren, subjektiv gesehen, dass die mehr unter Hitzesymptomen, wie zum Beispiel Hitzerschöpfung, litten und dass die sich mit ihrem Gesundheitsverhalten auch weniger an die Hitze anpassen konnten. Und davon gibt es sehr, sehr viele Studien. Ich habe die jetzt nur herausgegriffen. Um zu verstehen, wie diese ganzen Faktoren zusammenwirken, kann man sich auch gerade für die Planung von Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken, den Intersektionalitätsansatz herausgreifen, weil den finde ich immer ganz spannend, weil ein Mensch hat ja eigentlich nicht nur einen Faktor, der ihn vielleicht sehr verwundbar gegenüber Folgen wie zum Beispiel Hitze oder anderen Klimafolgen macht, sondern verschiedenste Faktoren. Und Intersektionalität bedeutet, dass es meist mehrere Faktoren wirken und die sich irgendwie auch gegenseitig beeinflussen. Und beispielhaft würde ich das mal darstellen an dem Beispiel, oder an dem Fall. Stellen Sie sich vor, hier in Dresden kommt es zu starken Regenfällen und es kommt zu Überschwemmungen, die ja auch schon genannt wurden. Und Familien leben in einem Stadtteil, die besonders von Hochwasser bedroht sind, weil, also vor allem Familien mit sehr geringem Einkommen leben da. Und in diesem Stadtteil würde eine alleinerziehende Mutter wohnen mit zwei kleinen Kindern, die gesundheitliche Probleme haben. Hier wirken allein vier Faktoren, die Verwundbarkeit gegenüber den Folgen der Überschwemmung erhöhen. Zum einen der Stadtteil, also dass die sich nur die Miete dort leisten können, also haben sie schon erhöhtes Risiko für Überschwemmungen. Dann das Einkommen, also die Mutter kann sich wahrscheinlich keine präventiven Maßnahmen leisten, um mit den Folgen umzugehen, zum Beispiel eine Hochwasserversicherung. Dann ihre Familienstruktur, die halt ihr in dieser Notlage gegebenenfalls eine besonders hohe Belastung zukommen lässt, weil sie wenig Unterstützung hat. Und die Kinder können aufgrund ihrer eh schon bestehenden gesundheitlichen Folgen von den Folgen der Überschwemmung nochmal betroffen sein, zum Beispiel durch Schimmelbildung oder verdrecktes Wasser. Und das klingt erstmal alles sehr negativ, das kann aber auch eine Chance sein, um dann Maßnahmen, die jetzt, ich komme aus dem Bereich Public Health, öffentliche Gesundheit, dass man sozusagen Maßnahmen ganz maßgeschneidert auf diese Bevölkerungsgruppen entwickelt und auch umsetzt. Und zusammenfassend würde ich einfach nochmal sagen wollen oder darauf hinweisen, der Klimawandel betrifft an sich alle, aber sozial benachteiligte Menschen haben mehr unter den Folgen zu leiden und die erleben auch gesundheitliche Beeinträchtigungen, die sich nochmal verstärken können, die zum Teil eh schon bestehen. Und wichtig ist es hier, dass, ich rede jetzt nur von Public Health Maßnahmen, dass wir das auch als Chance nutzen, Maßnahmen also Gesundheitsmaßnahmen sozusagen zu entwickeln, die gleichzeitig auch dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen und die diese Vulnerabilitäten im Blick haben. Und für meine Berufsgruppe, also ich empfinde mich als eine Professionelle aus dem Gesundheitssektor, ist es eine große Chance, sich miteinander zu vernetzen, sowohl die wissenschaftlichen Beschäftigten als auch die praktisch Arbeitenden, um hier auch einen Anstoß für die sogenannte sozioökologische Transformation zu geben, also die Gesellschaft hin zu einem nachhaltigen Wandel diesen zu fördern, weil, also unsere Berufsgruppe hat ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Ich rede jetzt von ÄrztInnen, von Pflegekräften. Wir arbeiten im sehr direkten Austausch mit Menschen. Wir sind wissenschaftlich ausgebildet, also können sozusagen auch Fakten miteinander vereinbaren. Und wir können sozusagen unser Wissen zu Gesundheit und Klimawandel direkt in die Bevölkerung tragen. Im Kleinen.
Ja, vielen Dank, Alice. Du sprachst hauptsächlich über physische Gesundheit. Ich hätte jetzt eine Nachfrage, welche Rolle spielt denn die psychische Gesundheit? Also stellt man sich vor, etwas, was mit dem Klimawandel auch einhergeht, ist natürlich eine Verunsicherung. Es ist Trauer um Wut, vielleicht um den Verlust der Umwelt oder auch um den Verlust der existenziellen Lebensgrundlage, die Angst davor. Man stellt sich vor, Depressionen, Zukunftsängste stellen sich ein. Also inwiefern ist psychische Gesundheit auch in der Umweltepidemiologie angekommen oder beschäftigt dich vielleicht?
Also ja, es ist angekommen und es beschäftigt mich sehr stark. Die gesundheitlichen, also die psychischen Folgen sind auch sehr mannigfaltig. Also man kann erstmal psychische Folgen erleiden, weil man bei einer Naturkatastrophe sein Haus verloren hat oder Familienangehörige. Man kann aber, das hast du ja jetzt eher angesprochen, vom Wissen um den Klimawandel, von der ständigen Auseinandersetzung mit dem Thema, sich in irgendeiner Art und Weise emotional beeinträchtigt fühlen. So der gängige Begriff in den Medien ist ja die Klimaangst. Die spiegelt aber eigentlich nicht das ganze Spektrum an Emotionen wider, die man erleiden kann. Und weil wir ja hier eigentlich auch von gesellschaftlichem Zusammenhalt reden, kann man da auch nochmal unterscheiden, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen da besonders betroffen sind. Und herauspicken würde ich da gerne die Kinder und Jugendliche, also weil das ein Thema, mit dem ich mich auch ein bisschen beschäftige, die nach Studien besonders besorgt sind um den Klimawandel, ein bisschen mehr als Erwachsene. Das ist aber noch kein endgültiges Ergebnis. Es gibt auch Studien, die sagen, das ist ähnlich hoch. Nichtsdestotrotz müssen ja Kinder und Jugendliche noch ein bisschen länger leben, haben wahrscheinlich mehr mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Und die sind in ihrer Selbstwirksamkeit nicht so stark wie Erwachsene, weil die nicht wählen können, weil die keine finanziellen Mittel haben. Und diese Machtlosigkeit kann nochmal zusätzlich sozusagen die Psyche bedrohen. Und hier tut sich ein Generationskonflikt auf, den es zu lösen gilt.
Vielen Dank. Wir schließen unser Gespräch ab mit Manes Weiskircher. Wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Vielen Dank für die Einladung und für eure Anwesenheit. Ich beschäftige mich seit rund 10 Jahren mit Rechtsaußenparteien in Westeuropa. Und als ich damit begonnen habe, war Rechtsaußenopposition gegen Klimapolitik noch kein Thema. Die Parteienfamilie wurde auf ihr Kernthema Mobilisierung gegen Migrationspolitik reduziert. In den letzten Jahren hat sich das stark geändert. Die Covid-Pandemie war ein Beispiel dafür, dass sich rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien auch strategisch anpassen können, neue Themen bearbeiten können und hier fundamental Opposition betreiben. Das Thema Klimapolitik ist ein weiteres Beispiel. Die AfD beispielsweise leugnet den menschengemachten Klimawandel explizit. Das ist nicht unbedingt ein typischer Fall. Die Finnen, die Rechtsaußenpartei in Finnland oder die österreichische FPÖ sind nicht so klar leugnerisch unterwegs. Auch Orban in Ungarn leugnet den menschengemachten Klimawandel nicht. Die AfD tut das fast seit Beginn ihrer Existenz im Jahr 2013. Und was die AfD auch besonders macht, ist, dass sie das Thema sehr stark bespielt. Gauland hat im Jahr 2019 betont, dass das Klimawandelthema das neue große Mobilisierungsthema der AfD werden sollte. Wie gesagt, die AfD leugnet den menschengemachten Klimawandel, aber ein zentraler Punkt meines Vortrags ist es, wenn es nur das wäre, wäre das Problem vielleicht gar nicht so groß. Warum? Schlussendlich ist die Leugnung des menschengemachten Klimawandels in Europa zumeist eine Randposition innerhalb der Bevölkerungen. In Deutschland, je nach Umfrage, 10%, manchmal ein bisschen mehr, leugnen den menschengemachten Klimawandel explizit. Also weniger als der Anteil an Menschen, der die AfD unterstützt. Auch innerhalb der AfD Wählerinnenschaft zeigen Umfragen, ist die Leugnung des menschengemachten Klimawandels nicht mehrheitsfähig. Die Forschung betont, dass neben dieser Leugnungsdebatte eine weitere große Herausforderung existiert. Die AfD und andere Rechtsaußenparteien betreiben nämlich, wie ich schon anfangs erwähnte, fundamental Opposition gegen konkrete Klimapolitik, ob sie den Klimawandel leugnen oder nicht. Sie betreiben fundamental Opposition gegen Windkraft, zunehmend gegen Solarenergie, am Sonntag relevant gegen den European Green Deal und andere Themen und sind hier Sand im Getriebe und instrumentalisieren das komplexe Themenfeld Klimawandel, was oft innere Widersprüche erzeugt, um Wählerstimmen zu generieren und vom Unmut zu gewinnen. Das ist ein verbreitetes Phänomen in Europa. Die Forschung zeigt, dass die Parteien auch zum Teil durchaus deshalb Unterstützung gewinnen. Und ein Grund dafür ist, dass sie es in ein breiteres Mobilisierungsthema einbetten, nämlich gegen die sogenannten linksgrünen Eliten, wie diese Parteienfamilie es oftmals darstellt. Also fundamental Opposition zum einen, Kulturkampf zum anderen, und das ist dann auch anschlussfähiger als die Klimaleugnung an sich. Und das ist die zentrale Herausforderung. Es gibt einen berühmten deutschen Klimaforscher, Rahmstorf, in Potsdam, der unterschiedliche Dimensionen von Klimaskepsis unterscheidet. Nämlich zum einen die Skepsis gegenüber dem Trend, wird es überhaupt wärmer und wer ist schuld dran? Die Sonne oder doch die Menschheit? Das ist so die eine Dimension von Klimaskepsis, aber zunehmend wichtiger im politischen Wettbewerb, im politischen Konflikt um den Klimawandel ist die Skepsis gegenüber Prozessen der Klimapolitik. Ich zitiere hier das Stichwort Ökodiktatur, was von Rechtsaußenakteuren oft kommt, um demokratische Prozesse zu delegitimieren. Oder der Output wird kritisiert, Response-Skepsis. Sind bestimmte Klimapolitiken sinnvoll? Zum Beispiel Windkraft. Die Literatur nennt das auch Climate Obstruction, also das Blockieren von konkreter Klimapolitik. Und ich habe es hier illustriert. Im Hintergrund sehen Sie ein AfD-Sujet, das zeigt, wie stark die Partei die Klimapolitik bespielt. Hier Caspar David Friedrich, der Wanderer über dem Nebelmeer. Wenn Sie genau drauf blicken, sehen Sie hier Windkraftanlagen hinein, gefotoshoppt im Original. Natürlich ohne Windkraftanlagen zu sehen. Und ich würde gerne noch eine Slide weitergehen, um das zweite und letzte Bild zu sehen, das ich mitgebracht habe. Wenn wir hier schon in Dresden sehen, ein weiteres AfD-Sujet, der berühmte Canaletto-Blick. Und wir alle wissen, dass die Altstadt nicht so viele Windkraftanlagen enthält, wie hier dargestellt. Also es ist Fundamentalopposition, Kulturkampf, die konkrete Opposition gegen Klimapolitik und nicht nur die Klimaleugnung, die ein großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft darstellt. Und abschließend möchte ich noch betonen, das kann zum Beispiel problematisch werden, wenn der US-amerikanische Präsident aus dem Klimaübereinkommen der Pariser Konvention austritt, wie geschehen unter Trump. Also diese Mobilisierung hat konkrete Policy-Effekte. Wenn man mit den Politikerinnen und Politikern der etablierten Parteien spricht, nennen sie die AfD als eine der Gründe, warum die Windkraftexpansion in Deutschland nicht vorangeht. Manche AfD-Politikerinnen und Politiker schreiben sich das auch selbst als Sieg zu, dass sie hier Blockade spielen können. Also die Mobilisierung von rechts außen hat Auswirkungen und ist zusätzliches Sand im Getriebe im komplexen Politikfeld Klimawandel.
Ja, vielen Dank, Manes. Du hast es an deinen Beispielen eigentlich sehr schön ist deutlich geworden, dass es innerhalb rechtsextremer Gedankenspiele eigentlich auch eine Hinwendung zu sowas gibt wie eine Naturromantik. Ne, das heißt, es gibt auch ja eine Spielerei mit eigentlich diesem Naturbegriff und auch ökologischen Begriffen. Welche Rolle spielt das? Also inwiefern gibt es auch eine Hinwendung an Natur und womit hängt das zusammen? Welche anderen Gedankenbilder hängen da sozusagen dran?
Ja, absolut wichtiger Punkt. Es gibt eine lange Geschichte von rechtsextremer Ideologiearbeit und Umweltgedanke. Das war nicht immer nur progressiv, schon vor dem Nationalsozialismus nicht, während des Nationalsozialismus nicht und nicht, was die Rechtspopulisten der Gegenwart betrifft. Um ein Beispiel für den starken Bezugpunkt auf die Umwelt zu zeigen, in Österreich war die FPÖ die erste Partei, die ein eigenes Umweltprogramm hatte, schon in den 1970er Jahren, bevor die Grünen gegründet wurden, aber vor den etablierten Parteien. Und heutzutage spielt das insofern eine Rolle, dass indem Rechtsaußenparteien oftmals den Konflikt zwischen Umweltpolitik und Klimapolitik instrumentalisieren. Hier gibt es natürlich manchmal Interessensgegensätze. Die Windkraft im Wald ist das Paradebeispiel, wo auch einige Umweltorganisationen skeptisch sind. Und die AfD setzt sich da voll drauf, betont lokale Identitäten. Der Thüringer Wald muss geschützt werden, der Pfälzische Wald, und mobilisiert da mit ökologischen Argumenten. Ähnlich in Grünheide im Moment, die Tesla-Fabrik, die von Umweltgruppen, von linken Gruppen kritisiert wird, weil sie für so viel Wasserverbrauch sorgt und weil ihre Expansion zu Waldrodungen führt. Auch diese Themen, das hat die AfD auf lokaler Ebene übernommen, diese ökologischen Argumente, um sie hier gegen Klimapolitik auszuspielen.
Vielen Dank. Wir sind jetzt an einer Zäsur in unserem Abend angelangt. Das bedeutet, jetzt würden wir es gerne wirklich explizit zu einem Dialog machen und an die Publikumsfragen öffnen. Wir haben jemanden am Mikro, der die Fragen vor sich hat.
Na, vor allen Dingen habe ich immer so ein bisschen das Ohr am Publikum und kann dadurch auch Fragen stellen, die quasi nicht ins Konzept mit reinpassen. Wie kann es geschafft werden, die Menschen im Themenfeld Klimaschutz mitzunehmen, in ihre Skepsis abzubauen? Ist das überhaupt möglich? Kann man da ansetzen?
Also zum einen denke ich, dass es schon möglich ist, Klimaskepsis abzubauen. Gut, das kommt vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, aber man kann Menschen ja abholen, indem man ihnen Argumente gibt, warum der Klimaschutz nicht nur für die Umwelt gut ist, sondern auch für einen selber, zum Beispiel für die Gesundheit. Klimaschutzmaßnahmen und auch Klimaanpassungsmaßnahmen tragen ja sogenannte Co-Benefits mit sich, also haben mehrere Zugewinne. Und Zugewinne aus dem gesundheitlichen Bereich sind zum Beispiel, wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr fördern oder wenn wir Radwege ausbauen, dann haben wir Menschen zum einen eine geringere Feinstaubbelastung, sind gesundheitlich weniger belastet oder wir bewegen uns mehr und tun deshalb was für unseren Körper und für unser Herz-Kreislauf-System. Und Menschen reagieren häufig oft eher auf das Gesundheitsargument als auf darauf, wie man abstrakt irgendwie die Umwelt schützen kann. Also das wäre jetzt nur mein Beitrag.
Eine Frage, die sich da vielleicht in das Themenfeld mit anschließt. Wie ist das Verhältnis dieser sozialen Stellung zur Disposition in Sachen Umweltschutz, dass man auch Nachteile für sich spürt? Ist das eher eine lineare Funktion oder eine Exponentialfunktion? Also geht das als Quadratfunktion mit ein oder ist das eher so, dass man sagt, also soziale Stellung und diese Disposition zu verschiedenen Krankheiten verhält sich linear?
Nein, das tut es nicht. Also es gibt ja, da kommt es ja erstmal ganz drauf an, welchen Umweltfaktor man betrachtet, ob Lärm oder Hitze. Ich würde es eher als Exponentialfunktion sehen, als einen linearen Zusammenhang.
Das macht es ja noch ein bisschen gravierender. Eine provokante Frage: Geht es einer mental, psychisch besser, wenn man sich weniger mit Klimakrise beschäftigt, weil man dann weniger in eine Problemtrance gerät oder andersrum?
Auch das ist ein komplexes Thema und da würde ich eigentlich, ich bin keine Psychologin, da würde ich ganz gern auf eine Gruppe verweisen, die nennen sich Psychologists for Future. Da kann man auch als sozusagen Nichtwissenschaftler gute Informationen finden. Zum einen trägt jeder Mensch eine eigene Bewältigungsstrategie mit sich, also wie er gut mit Informationen klarkommt. Generell ist es ein erhöhtes Wissen schon mal gut förderlich sozusagen, um sich zu schützen. Und wenn man dann noch ins Handeln kommt und aktiv wird, dann ist das wahrscheinlich besser, als wenn man das entweder sozusagen von sich stößt oder wenn man so Katastrophenbilder malt.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain. Und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.